Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, willst du Kraft aus der Höhe? Ich habe mir gedacht, ob ich sie nennen soll, du brauchst Kraft oder brauchst du Kraft aus der Höhe? Aber das steht ohne Frage, wir brauchen Kraft aus der Höhe. Wer braucht keine Kraft aus der Höhe? Gut, dann wärst du Gott, ja? Nein, die Frage ist vielmehr, willst du Kraft aus der Höhe? Denn viele, die haben Pfingsten gegenüber, dem Heiligen Geist gegenüber, eine gewisse Befangenheit. Viele wissen, was an Weihnachten passiert ist, was an Ostern passiert ist. Einmal ist er geboren worden, dann ist er auferstanden. Aber was jetzt genau an Pfingsten passiert? Da kam der Heilige Geist. Und jetzt müssen wir ein wenig genauer erforschen. Denn, ich sage da mal eins, wenn du empfindest, du brauchst mehr Kraft aus der Höhe, du brauchst überhaupt eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann bist du heute am richtigen Ort. Du wirst hier rausgehen mit einer Erfüllung, mit einer neuen Erfüllung des Heiligen Geistes oder mit einer erstmaligen Erfüllung des Heiligen Geistes. Ja, wenn du dich im Glauben öffnest und danach ausstreckst, gehörst auch du dazu und es wird dich auch erwischen. Amen. Das ist das Geheimnis des Pfingsttages. Die Christen bekommen Kraft aus der Höhe. Jesus sagt im Apostelgeschichte Kapitel 1, Abvers 4, er befahl ihnen, geht nicht von Jerusalem weg, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Demnächst kommt der Heilige Geist und wird euch erfüllen. Das ist die Verheißung des Vaters. In anderen Worten, geht nicht auf die Arbeit ohne den Heiligen Geist. Und wenn Jesus zu den Aposteln sagt, geht nicht auf die Arbeit ohne Heiligen Geist, dann heißt es auch für uns, geht nicht auf die Arbeit ohne Heiligen Geist. Amen. Also wir brauchen den Geist Gottes. Und das alles trägt sich zu im Obersaal. Jesus, der Auferstandene, ist ihnen erschienen, hat ihnen 40 Tage lang viel erklärt aus der Bibel. Petrus erklärt es dann auch weiter, er gibt es dann weiter in der Pfingstpredigt zum Beispiel. Gehen wir auf Einzelheiten davon ein. Aber er befiehlt ihnen, geht nicht weg von Jerusalem. Bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe, der Geist Gottes wird bald kommen, wird euch erfüllen, erst dann Licht los. Jesus spricht am Anfang der Apostelgeschichte über die Geistestaufe. Und was passiert dann? Er führt sie hinaus aus Jerusalem, aus dem Obersaal, führt es heraus an den Ölberg. Und auf dem Ölberg oben segnet er sie und sagt, eben diese Worte, die ich gerade mitgeteilt habe, geht nicht weg von Jerusalem, bleibt, bis angetan wird mit Kraft aus der Höhe. Und dann segnet er sie und dann wird er hochgehoben. Das Letzte, was die Jünger von Jesus gehört haben, ist, wartet auf die Geistestaufe, die passiert bald, in wenigen Tagen, 10 Tage, wir wissen das jetzt. Und das Letzte, was sie sehen, ist den segnenden Christus. Und dann ist er weg, eine Wolke nimmt ihn auf. Also es ist nicht so, dass es sich irgendwo in Luft auflöst, sondern eine Wolke nimmt ihn auf. Das bedeutet, er ist jetzt in den Himmel gegangen. Wolke, Himmel, verstehst du? Gut. Und während die noch starren und schauen und warten, was jetzt passiert, sind zwei Männer in weißen Gewändern da. Engel können auftreten wie Männer in weißen Gewändern, können auftreten wie ganz normale Menschen, wenn sie wollen. Und dann sagen sie, ihr Männer, also wahrscheinlich schauen sie auf die Uhr und sagen, ihr Männer von Jerusalem, was steht ihr jetzt hier noch rum? Na, dieser Jesus, den ihr gesehen habt, wie er geht, der wird genauso wieder kommen. Aber jetzt geht man nach Jerusalem und überhaupt. Und dann gehen sie also wieder zurück in den Obersaal, wo sie vorher mit Jesus das Abendmahl gefeiert haben, wo er sie nochmal gelehrt hat nach der Auferstehung. Da sitzen sie jetzt und beten ernsthaft und warten. Sie warten. Allerdings, noch ganz kurz vielleicht, muss man dazu sagen, als Jesus mit ihnen aus dem Obersaal auf den Ölberg geht, fragen sie ihn, Herr, wie ist es jetzt? Stellst du jetzt dem Israel das Reich wieder her? In anderen Worten, setzt du dir jetzt nach der Auferstehung die Königskrone auf und fängst an, von Jerusalem aus zu regieren? Wäre doch schön. Also wäre doch wunderbar gewesen, wenn Jesus damals schon begonnen hätte zu regieren. Amen. Hätte uns viele Probleme gespart, bin ich mir sicher. Aber Jesus sagt, es ist nicht eure Zeit, es ist nicht eure Sache zu wissen, was für Zeiten der Vater festgesetzt hat. Jetzt ist es nicht Zeit zu herrschen. Jetzt müsst ihr erstmal loslegen und dasselbe tun, wie ich getan habe. Ihr müsst das Evangelium predigen. Denn das Problem ist nicht schlechte Politik, sondern das schlechte Herz des Menschen. Und politisierende Kirchen sind so eine Sache. Was wir predigen müssen, ist Herzensveränderung durch den Glauben an Jesus. Denn ich sage doch mal eins, wenn das Herz verändert ist, dann verändert sich alles andere auch. Und dann lösen sich viele Probleme, die du mit Gesetzen und mit Druck und so weiter, mit staatlichem Zwang nicht durchsetzen kannst. Amen. So wichtige Sache. Also Jesus sagt ihnen nochmal, geht nicht weg von Jerusalem. Die haben jetzt 3 Jahre, 3,5 Jahre ungefähr, Jesus zugeschaut bei der Arbeit. Sie haben eine Lehre gemacht, eine Apostellehre, eine Verkündigerlehre. Sie haben 3,5 Jahre Lehre gemacht. Und jetzt wird der Meister von ihnen weggenommen und jetzt sollen sie seine Arbeit übernehmen. Sie sollen jetzt genauso weitermachen, wie er aufgehört hat. Sie sind ausgebildet, sie haben eine Ausbildung. Und trotzdem sagt Jesus, geht nicht auf die Arbeit ohne Heiligen Geist. Also du bereitest dich einerseits vor, dadurch, dass du Informationen aufnimmst und siehst, wie es gemacht wird, aber dann brauchst du immer noch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sodass es dieses Gewisses extra bekommt. Ja, wir schauen uns an, was das genau bedeutet, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Also ihr seht es hinter mir, was nämlich jetzt passiert in Kapitel 2 der Apostelgeschichte ist, dass der Pfingsttag erfüllt wird. Der Pfingsttag ist der erste Tag nach dem Sabbat. Was ist das? Ein Sonntag. Pfingsten hat an einem Sonntag stattgefunden. Und da konnten dann auch alle rumlaufen, mussten sich nicht mehr an die Sabbatregeln halten, dass man nur 1000 Schritte tun darf und so weiter, sondern die konnten aus der ganzen Stadt dann herbeilaufen. Es war ganz gut gewählt vom Herrn, dass es eben nicht am Sabbat, sondern am Sonntag stattfindet, die Geistesausgießung, die Geburt der christlichen Gemeinde sozusagen. Und was passiert? Sie sind also seit Tagen und fasten und beten. Ob sie fasten, wissen wir nicht. Sie beten auf jeden Fall ernsthaft. Sie machen Lobpreis und sie warten. Und die Tausende, die Jesus nachgefolgt sind, sind jetzt nicht mehr vorhanden. Die Gruppe ist auf den harten Kern zusammengeschrumpft auf 120. Da sind die Mutter Jesu dabei, Maria, seine Brüder und die Apostel, der neue Apostel Matthias ist mit dabei. Und den Familien, also da sind viele Kinder auch mit dabei, deren Frauen. Also es ist wirklich nur noch der harte Kern. Weißt du, in der Krise, wenn eine richtige Krise stattfindet, dann schält sich der harte Kern raus. Dann weißt du, auf wen du dich verlassen kannst zum Schluss. Und es sind jetzt eben die. Und die werden vom Herrn besonders gesegnet. Die kriegen vom Herrn eine besondere Ausheilung des Heiligen Geistes. Die sind die Ersten, die es erwischt. Halleluja. So, sie sind jetzt also in diesem Obersaal und beten. Und es ist früh am Morgen. Sie sind wahrscheinlich so um 5, 6 aufgestanden, sind dann im Obersaal zusammengekommen. Und jetzt ist es nicht spät. Jetzt ist es 7 oder 8 am Morgen. Und es kommt plötzlich in ganz Jerusalem ein Riesenwind auf, ein Brausen eines gewaltigen Windes, als ob ein Orkan daherfahren würde, obwohl sich die Blätter nicht besonders im Wind bewegen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das war eines der Feste, Pfingstfest, an denen alle Juden oder die männlichen Juden wenigstens, die innerhalb von 15 Meilen von Jerusalem gewohnt haben, nach Jerusalem kommen mussten, um dort zu feiern, mussten die. Und alle anderen frommen Juden, die wollten auch in Jerusalem sein am Pfingsttag. Also die Stadt war voll mit Leuten aus aller Herren Länder, die extra speziell zum Pfingsttag in Jerusalem aufgetaucht sind. Und jetzt passiert's. Ein gewaltiges Rauschen findet statt und die Menschen in Jerusalem, die sich auf dem Tempelgang vorbereiten, ja, die schauen, was da los ist. Es braust und rauscht, aber es tut sich nichts. Und dann über einem Haus in der Stadt fällt plötzlich das Feuer Gottes runter. Und die denken sich, was ist denn da los? Es ist ein Rauschen, ein Brausen und jetzt fehlt da auch noch Feuer. Und in diesem Saal ist es plötzlich so, dass der Geist Gottes kommt und einschlägt wie ein Orkan, wie eine Bombe. Und es rauscht und dann sind sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Zerteilte Zungen wie von Feuer setzen sich auf ihr Haupt und sie beginnen in anderen Sprachen zu reden. Sie beginnen in Sprachen zu reden. Sie sind jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist und reden in anderen Sprachen. Und sie benehmen sich, wie wenn sie betrunken wären. Sie stolpern rum, sie halten sich am Podium fest. Ja, Petrus, der sinkt zu Boden und preist Gott. Und er weiß nicht, in welcher Sprache er spricht, aber es ist super, es ist fantastisch, es ist wunderbar, es ist herrlich. Und sie sehen die Feuerflammen, ihr seht sie hinter mir auf dem Bild, ja, wie sie also über den Jüngern sich festmachen, über diesen 120 auch die kleinen Kinder erwischt ist. Es ist also ganz fantastisch. Und sie halten es nicht aus. Sie stürzen raus auf den Balkon und fangen an, laut in Sprachen zu reden, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Es muss raus aus ihnen. Wie Betrunkene. Wisst ihr, Betrunkene haben so verschiedene Eigenschaften. Betrunkene verlieren alle Hemmungen. Betrunkene reden die Wahrheit. Sie sagen dem Chef, was sie ihm schon immer mal sagen wollten. Chef, hör zu! Und dann sagen sie ihm, was sie schon immer einmal loswerden wollten, aber sich nie getraut haben. Jetzt plötzlich ist alles anders. Warum? Weil der Geist sie freisetzt. Ja. Im einen Fall der Alkohol, in unserem Fall jetzt ist es so, dass diese verhärmten Jünger, die sich verschanzt haben, die die Türen abgesperrt haben, aus Angst vor der Obrigkeit, die machen die Türen jetzt auf und rennen auf die Straße und halten es nicht mehr aus. Sie lachen, sie weinen vor Freude. Sie sind total begeistert. Dieses Phänomen spricht sich herum in der Stadt und dann kommen sie von all überall her. Und ich wechsle jetzt mal schnell mein Bild. Ich meine, wir gehen jetzt einfach in eine Frühlingslandschaft, ja. Gut. Sie laufen jetzt halt so rum und sie reden laut in Sprachen, vollkommen betrunken im Heiligen Geist. Da kommen Leute vorbei und die lallen sie an und reden sie an. Und diese Leute, die da stehen, die schauen und wundern sich und sagen, was ist denn los? Das sind Landeier aus Galiläa. Und die reden wie bei mir daheim in Unterfranken. Und Münchner Dialekt und ein anderer, der hört sie platt reden. Und ein anderer, ein Afrikaner, ja, der kommt und der hört sie allen einzelnen Swahili reden. Also es gibt, ich habe mal nachgezählt, es gibt 17 Sprachen ungefähr, die dort aufgezählt werden. Parther, Meder, Elamiter, also aus vom Norden, Süden, Osten, Westen, aus aller Herren Länder. Sogar die Kreter haben gehört und verstanden, was da geredet wurde. Die Kreter, von denen stammen die Philister ab. Also sogar die Philister, die übrig geblieben sind, verstehen jetzt, was die da reden. Und Araber außerdem. Die hören die Apostel und diese 120 reden und Gott preisen in ihren eigenen Sprachen, in ihrer Mundart, in ihrem Dialekt. Nicht nur auf Hochdeutsch, sondern in ihrem Dialekt. Stell dir mal vor, du kommst nach Jerusalem aus Unterfranken, ja, und du gehst dahin und du siehst da jemanden, der definitiv nahöstlich ist und der garantiert, so wie der aussieht, nie in Deutschland war. Ich meine, der sieht aus wie galiläisches Landei. Du weißt, du merkst es, der ist noch nie woanders gewesen, das ist ein Provinzler. Und der fängt plötzlich an und spricht den breitesten Unterfränkisch, Mittelfränkisch und so weiter in deiner Heimatsprache, ja, spricht der und du denkst dir, wie gibt's denn das? Und die Leute sind entsetzt. Sie sagen, was passiert hier? Was ist hier los? Das ist übernatürlich. Wisst ihr, in Babylon war es so, dass die sich plötzlich nicht mehr verstanden haben. In Jerusalem jetzt mit Pfingsten wird der babylonische Fluch rückabgewickelt. Jetzt verstehen sie sich plötzlich. Wildfremde Leute verstehen sich plötzlich. Ohne dass sie eigentlich alle dieselbe Sprache sprechen, verstehen sie sich trotzdem plötzlich, weil sie unter einem versammelt sind. Unter Gott. Sie sind alle gekommen, um in Jerusalem zu feiern. Und jetzt ist der Gott des Pfingstfestes unter ihnen. Und der schafft Einheit in der Vielfalt. Wisst ihr, man kann Vielfalt um der Vielfalt willen haben, dann hat man zum Schluss Chaos, verdreckte Straßen und Leute, die sich nicht grün sind einander. Oder du kannst Einheit in der Vielfalt haben, wenn alle Gott nachfolgen, alle ihn anbeten, dann ist vollkommen egal, was deine Hautfarbe ist. Dann ist nicht wichtig, wo genau du herkommst, sondern dann gehörst du zur Familie. Ja? Denn du ziehst dann mit uns am guten Strang und willst die Welt zu einer besseren Welt machen. Und schaust nicht nur auf deinen eigenen Vorteil und wie du Vorteile für deine eigene Gruppe rausschinden kannst. Nein, das magst du nicht, wenn du erfüllt bist mit dem Geist Gottes. Nun gut. Also die sind entsetzt, sie merken, es passiert was Übernatürliches hier. Es passiert was Übernatürliches hier. Was ist denn hier los? Und Petrus, der noch nie eine Gelegenheit auslassen konnte zu predigen, den Mund aufzumachen, der merkt es. Und der stellt sich jetzt hin und er fängt an zu reden und er sagt, ihr Männer, Brüder, es ist doch erst die 9. Stunde am Tag. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, sondern jetzt erfüllt sich, was von Joel, dem Propheten, vor Jahrhunderten geweissagt worden ist. In den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Die Geistestaufe ist für alles Fleisch. Alles Fleisch ist nicht nur das Fleisch an Pfingsten in Jerusalem, sondern alles Fleisch ist auch dein Fleisch. Eine Wirkung nicht im Himmel, sondern auf der Erde, auf dem Fleisch. Gott gibt dir durch die Geistestaufe eine besondere Zuteilung seines Geistes, die dich verändert, die dir das gewisse Etwas verleiht, die deinen Gaben, die du sowieso schon hast, den Turbo zuschaltet. Du hast eine Ausbildung jetzt zum Prediger, zum Apostel, wie die Jünger. Aber Jesus sagt trotzdem, geht nicht weg, bis ihr den Geist habt. So ist es gut für dich, wenn auch du nicht auf die Arbeit gehst und den Heiligen Geist. Amen. Und er sagt, eure Söhne und Töchter, die werden weissagen. Also keine Altersdiskriminierung. Die Jungen, obwohl sie keine Erfahrung haben, können trotzdem erbaulich reden erbaulich, also auferbauend, ermahnend und tröstend reden im Heiligen Geist? Das ist Weissagung. Weissagung ist inspiriertes Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Sagt nicht ich, sondern das sagt 1. Korinther Kapitel 14, kannst du selber nachlesen, auf so ab Vers 2, Vers 3, da steht es. Jetzt prüf dich mal, wie ist deine Rede? Ist deine Rede erbaulich oder ist deine Rede so, dass die Leute die Flucht ergreifen, wenn du ankommst? Also wenn sie die Flucht ergreifen, dann weissagst du nicht, ja? Dann brauchst du ganz dringend eine Zuteilung des Heiligen Geistes auf deine Zunge, auf deinen Mund, in deinen Sinn hinein. Danke fürs Tonnen der Arme. Also die Jungen, die werden schon weissagen, die jungen Männer werden Visionen sehen und die Alten werden Träume haben. Also Gott benutzt Junge und Alte. Sogar auf meine Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen, sagt Jesus, sagt der Herr. Also auch kein Klassenunterschied. Nicht nur die Herren, diejenigen, die was darstellen in der Gesellschaft, sondern alle, auch die Knechte. Keine Klassendiskriminierung, verstehst du? Gott erfüllt alle, alles Fleisch und zu allem Fleisch gehörst du auch. Amen. Die Geistestaufe ist Sinn und Zweck gewesen, aus der Sicht der Jünger oder aus Gottes Blick auf die Jünger, für das Kommen Jesu. Die Geistestaufe ist das Letzte, was Jesus erwähnt und es ist das Erste, was erwähnt wird von ihm im ältesten Evangelium. Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 8. Da sagt Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser, aber es wird einer kommen, der euch mit Heiligen Geist tauft. Also Geistestaufe ist ganz, ganz zentral in der Verkündigung von Johannes dem Täufer, von Jesus und natürlich für uns heute. Amen. Jesus greift es übrigens auch auf. In Johannes Kapitel 7, Vers 38, da ist ein anderes Fest, da steht Jesus da und sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geist, der noch nicht da war, denn er war noch nicht auferstanden, der Herr, und entrückt im Himmel, sodass der Geist noch nicht da war. Aber jetzt ist der Geist da. Jetzt gibt Gott dir den Geist, damit Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Eine Geisteswirkung wird durch dich wirksam. Jesus spricht zweimal vom Wasser, vom Geist als Wasser. In Johannes Kapitel 4 sagt er zu der Frau am Brunnen, wenn du an den Messias glaubst, und das bin ich, sagt Jesus, wenn du mich bittest, dann werde ich dir Wasser geben, eine Quelle Wassers geben, die in die Ewigkeit hineinsprudelt. Das ist der Geist Gottes in dir. Das ist die neue Geburt. Das ist, wenn du Jesus annimmst, wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich, in dem Moment passiert was in deinem Herzen. Sei mein Herr. Und dann passiert was. Eine Quelle bricht in deinem Herzen auf. Du wirst von Neuem geboren. Das ist wunderbar. Aber dann gibt's noch, außer dem Geist in dir, den Geist auf dir. Und dieser Geist auf dir, der ist dir gegeben zum Dienst an anderen. Im Alten Testament hatten diesen Geist Propheten, Priester, Könige und noch andere auch, wie wir jetzt gleich sehen werden. Was passiert, wenn du eine solche Geistestaufe hast? Dann schaltet Gott deinen Gaben einen Turbo zu. Du hast eine Ausbildung und jetzt kannst du die machen und das ist ganz gut, super. Aber wenn er dich dann erfüllt, dann kriegt es noch eine andere Dimension und dann liegt Gott los mit mehr Herrlichkeit, mit mehr Salbung, mit mehr Gnade, mit mehr Kraft. Ein paar Beispiele aus dem Alten Testament zum Beispiel. Es gab einen jungen Mann, der als Richter vollkommen überfordert war, Salomo. Dann hat er sich mit Gott verständigt. Er hat ihm in seinem Elend ein großes Opfer dargebracht, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, Gottes Aufmerksamkeit. Gott kam zu ihm in einem Traum und hat gesagt, ja, was willst du denn? Und er sagte, ich brauche Weisheit, um dein Volk richtig zu richten. Und dann hat Gott ihm einen Geist der Weisheit gegeben. Er hat ihn erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Und Salomo wurde der weiseste Richter. Ja? Vorher war er ein überforderter junger Mann. Und jetzt plötzlich konnte er die schwierigsten Fälle lösen. Warum? Aus eigener Kraft? Nein, weil ihm eine Zuteilung des Geistes Gottes geworden ist. Und genauso eine Zuteilung will der Herr dir geben für deinen Beruf, für deine Aufgaben, egal was dein Job ist, egal was du magst. Ist das gute Nachricht? Na, wir wissen, es gibt Prediger, die sind zum Predigen berufen. Ist wunderbar. Sie wissen das. Aber dann werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und plötzlich schauen sie in die Bibel hinein und sie verstehen das alles viel besser. Und wenn sie reden, dann will man nicht gleich wieder gehen, dann schläft man nicht ein vor Langeweile, sondern dann hört man sich das an und es ist und bei manchen schläft es dann richtig ein. Es ist ein Unterschied, ob jemand einfach spricht oder im Geist Gottes spricht. Ja, Gott erfüllt auch Handwerker mit seinem Geist. Das ist im 2. Mose Kapitel 31. Da sagt Gott zu Mose auf dem Berg Sinai oben, wo er das Gesetz bekommt, Mose, und die Gesetzestafeln und so weiter. Da spricht Gott über zwei Handwerker unten. Er sagt, Mose, du hast jetzt gesehen, wie die Stiftshütte aussehen soll, aber du kannst sie natürlich nicht selber bauen, du hast viel zu viel zu tun, du brauchst Handwerker. Ich habe Bezaleel und Oholiab mit dem Geist der Weisheit erfüllt, dass sie genau wissen, wie sie handwerklich vorgehen sollen, damit sie alles, was zur Stiftshütte gehört, so machen, wie es sein soll, wie ich es haben will. Die wissen intuitiv, wie die Bundeslade aussehen soll, wie die Cherubim geformt sein sollen aus Gold, wie die Stickereien aussehen sollen. Du siehst es hier mit deinem visionären Auge, weil ich es dir zeige, aber die wissen es nicht, die sind jetzt nicht hier. Ich zeige ihnen das, ich vermittle ihnen das, dieses Wissen durch den Geist Gottes, einfach so. Die müssen gar nicht hier sein, die kriegen die Information einfach so. Es gibt auch geisterfüllte Handwerker, geisterfüllte Ingenieure. Alles, was du gerade bist, ja, der Herr will dir einen neuen Level freischalten. Einen neuen Level an Wirksamkeit, einen neuen Level an Befriedigung in deiner Arbeit. Das sind die Dinge, die der Herr dir geben will, heute an diesem Tag. Ist doch gut, oder? Also finde ich schon. Und du musst jetzt sagen, ja, Herr, ja, ja, genau, das will ich. Es ist dann nicht so, dass dir alles einfach so zufliegen wird, aber es wird leichter sein und du wirst eine andere Dimension von Wirksamkeit, von Schaffenskraft, von Inspiration haben, als bisher, preis dem Herrn. Die ängstlichen Jünger, die werden kühn. Ihr habt es schon erwähnt. Die Jünger, die sitzen in Jerusalem im Obersaal und sind ängstlich. Türen sind versperrt. Und plötzlich reißen sie die Türen auf, Licht strömt herein und sie rennen raus. Und die, die gerade noch so ängstlich waren, die gerade noch so viel Angst vor der Polizei hatten, vor der Obrigkeit, vom Staatsanwalt, denn Jesus ist ja immerhin verurteilt, gekreuzigt worden. Ja, wer weiß, ob es uns auch passiert, ob wir auch ausgeschaltet werden sollen. So, die hatten Angst, begründet durchaus. Jetzt plötzlich war ihnen das alles egal. Es war ihnen Schnurzpiep egal. Sie waren so betrunken, dass ihnen ihr Tod nicht mehr wichtig war. Musst du dir mal vorstellen. Völlig anders drauf. Also, die predigen jetzt furchtlos. Und tatsächlich, in wenigen Kapiteln, Kapitel 5, werden sie bereits ins Gefängnis gesetzt. Und da werden sie dann bedroht. Der Staatsanwalt kommt und liest ihnen den Strafbefehl vor. Und der Richter kommt und bedroht sie und sagt, wehe, ihr redet noch einmal. Ja, so, wir zensieren euch jetzt weg hier. Wir schließen eure sozialen Medienkanäle. Wir machen euren YouTube-Kanal zu. Alles machen wir, haltet den Mund. Und Petrus steht da und schaut sie treu doof an und sagt, da muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen. Der Mut, meine Damen und Herren, der Mut. Aber ich bin noch nicht einmal fertig mit der Predigt von Petrus an Pfingsten. Ich muss da noch was dazu sagen. Vor allem, wenn du da eine gewisse Befangenheit hast, der Geistestaufe dem Heiligen Geist gegenüber. Das wäre wirklich schade, wenn du sagen würdest, nichts für mich, doch es ist was für dich. Wenn Jesus seinen Jüngern befohlen hat, auf die Geistestaufe zu warten, dann ist er wichtig. Dann kannst du nicht einfach sagen, Herr, ist dir vielleicht wichtig, aber mir nicht. Das kannst du vergessen. Amen. So, Petrus predigt also, er predigt Jesus am Pfingsttag, dieser Menge, die da zusammengelaufen ist, die entsetzt ist, die merkt, hier tut sich etwas Übernatürliches. Wir sind hier Zeugen von etwas Historischem, von etwas Großem. Und der Mann Petrus spricht und die Volksmenge ist mucksmäuschenstill. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Und dann kommt er und sagt, also dann ruft jemand in der Volksmenge, ihr Männer, Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und es ist ja der Aufruf, auf den Petrus gewartet hat. Dieses Eingeständnis, ja, wir wollen, was ihr habt. Wie können wir das auch bekommen? Wir wollen das. Wir wollen auch ein wenig betrunken sein im Geist. Wir wollen das. Wir merken euch das an. Ihr habt was, was wir brauchen. Ihr habt was, was wir wollen. Und Petrus sagt, tut Buße, das heißt, kehrt um von euren schlechten Taten und lasst euch taufen und glaubt an den Herrn Jesus und ihr werdet gerettet werden. Denn euch gilt diese Verheißung. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen in der Ferne, die der Herr, euer Gott, herzurufen wird. Allen in der Ferne. Wir sind in der Ferne. Wir sind in der räumlichen Ferne. Jerusalem ist 2750 Kilometer weit weg, Luftlinie von Geldersheim. Und zeitlich. Aber diese Verheißung gilt euch und euren Kindern die nach euch kommen, und allen in der Ferne, die der Herr, euer Gott, hinzurufen wird. Wir sind die in der Ferne. Pfingsten ist kein abgeschlossenes Ereignis. Pfingsten geht weiter. Pfingsten findet jetzt statt. Heute, hier findet Pfingsten statt. Das war für die Juden seiner Zeit an Pfingsten, für ihre Kinder Jahre später. Und auch räumlich, nicht nur für die Juden in Jerusalem. Die nächsten, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, genau in derselben Weise, waren in Apostelgeschichte Kapitel 8 die Samariter. Das waren nur noch zur Hälfte Juden. Und die haben sich ohne Jesus mit den Juden nicht verstanden. Mit Jesus waren die plötzlich ein Herz und eine Seele. Nach den Halbjuden, nach den Fremden, nach den Samaritern, kamen die Römer unter Cornelius in Apostelgeschichte Kapitel 10. Der römische Hauptmann Cornelius betet zu Gott und fastet und gibt ein Opfer. Und ein Engel erscheint ihm, der zu ihm sagt, er soll Petrus holen lassen. Und Petrus hält eine zweite Pfingstpredigt. Er ist sehr befangen als Prediger. Er denkt sich, bei Römern, da will ich eigentlich nicht hingehen, ja, denn das sind ja die, vor denen man sich hüten soll. Bisher haben sie nur den Juden gepredigt und den Samaritern, ja gut, die hat Gott auch angenommen. Aber jetzt soll ich zu den Römern gehen, zu Leuten, die nicht gut waren zu uns. Das heißt, eigentlich waren die Römer schon gut für die Juden. Die waren nämlich gerechter als die Juden zueinander seinerzeit. Naja, auf jeden Fall geht Petrus hin. Und wir können nachlesen, er predigt ihnen das Evangelium, Jesus von Nazareth, der umherging, der gesalbt war mit dem Heiligen Geist, der umherging und wohltat, ja, denn Gott war mit ihm und alle heilte und so. Und dann, während Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist. Und alle wurden erfüllt mit dem Geist Gottes und redeten in Sprachen. Ganz genauso wie die Jünger ganz am Anfang, 10 Jahre vorher. Und dann nochmal viele Jahre später verlässt der Geist Gottes oder schwappt der Geist Gottes diese Welle weiter von den Römern rüber auf die Griechen. Und die Griechen bekehren sich massenweise in Kleinasien. Also Kleinasien ist zwar alles mal Griechenland, bevor es die Türken erobert haben, heute ist es die Türkei. Da sind riesige, große Gemeinden entstanden. So der Geist Gottes, der geht um die Welt, bis zum heutigen Tag geht der Geist Gottes um die Welt und schaut nach Leuten, die er erfüllen kann, immer wieder neu erfüllen kann oder zum ersten Mal erfüllen kann. Halleluja. Und heute ist er hier und heute ist er bereit und willig, dich zu erfüllen. Und wenn du auch bereit und willig bist, dann sagt er, gut, super, und er kommt und er erfüllt dich und du gehst verwandelt und erfüllt mit dem Heiligen Geist von hier weg. Halleluja. Amen. Lass mich noch ein bisschen weitermachen hier. Über den überforderten Richter Salomo haben wir schon geredet. Simson, Gideon, Saul, David und viele andere. Als ein Problem kam, kam der Geist Gottes über diese Leute und hat ihnen eine Lösung gegeben und hat die weise gemacht und hat die zu Siegern gemacht. Kannst du nachlesen, wie das war seinerzeit. Da kamen Feinde, die Midianiter wegen mir und haben Israel bedroht. Dann kam ein Engel zu Gideon und hat gesagt, der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Und von da an kam der Geist Gottes über den Gideon. Als der Feind wieder angerückt ist, umkleidete der Geist Gottes den Gideon und er stieß ins Horn und die Abiesriter sind zusammengekommen. Und eine Handvoll von diesen gesalbten, geisterfüllten Leuten haben dieses Riesenheer der Midianiter in die Flucht geschlagen. Es waren wenige Leute, ein paar hundert Leute waren es, die das geschafft haben, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Hilfe von Gottes Geist. Also was du brauchst, ist einen geisterfüllten Leiter und dann ist schon mal gut. Na, Jesus sagt von sich, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jesus hat seine Wunder erst begonnen, nachdem er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Er wurde genauso geistgetauft, wie du geistgetauft werden sollst oder schon bist. Amen. Und über die Handwerker, die Gott gesalbt hat, haben wir schon geredet. Also Gott hat für alle, jeden Berufsstand, für alle hat er eine Salbung, eine spezielle Salbung, die er dir geben will. Halleluja. Amen. Und Petrus predigt weiter. Ich bin jetzt nochmal bei der Pfingstpredigt von Petrus. Und er sagt in Vers 19, das ist ganz interessant, ich komme nochmal auf Joel zu sprechen. Und ich werde, Vers 19, Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Zeichen im Himmel und auf der Erde. Gut, das Zeichen im Himmel war, Jesus wird hochgehoben und wird entrückt. Das ist ein Zeichen am Himmel. Aber es geht weiter. Blut, Feuer und Rauchdampf. Nun gut, also das Zeichen in Blut ist das Kreuz Christi, ist die Auferstehung. Das Zeichen in Feuer ist Pfingsten. Ja? Seid heilige Zungen wie von Feuer seinerzeit. Aber jetzt geht's weiter. Blut, Feuer und Rauchdampf. Ich habe mir gedacht, was ist Rauchdampf? Rauch und Dampf ist ein Unterschied. Rauch entsteht, wenn du was verbrennst. Dampf entsteht, wenn du Wasser verdunsten tust. Das ist einfach ein Aggregatzustand von Wasser. Du kannst dir eine Rauchvergiftung holen, aber Leute bezahlen Geld dafür, dass sie ins Dampfbad gehen. Rauch, ihr Lieben, spricht von Gericht, spricht von Feuer. Zum Beispiel Feuer, das auf Sodom und Gomorra fiel seinerzeit. Oder die Bomben auf die Sünderstädte, ja, meine Güte. Das ist eine Seite. Also wenn es hier heißt Rauchdampf, dann ist einmal die Rede von Rauchgericht und dann ist die Rede von Dampf. Jetzt ist ja Frühjahr, es regnet, es ist warm, es wird dämpfig, sagt man da. Dampf liegt über der Wiese. Und diese dampfenden Wiesen, du, da kannst du zuschauen, wie die Sachen wachsen. Dampf spricht von Segen. Also Rauch spricht von Gericht, Dampf von Segen. Die Zeit des Heiligen Geistes, die Zeit der Gemeinde ist eine Zeit, in der einmal das Kreuz, das Blut verkündigt wird, in anderen Worten die heilende Wirkung des Blutes Christi, das Kreuz. Feuer wird gepredigt, nämlich die Geistestaufe. Und wir predigen, wenn du Jesus nachfolgst, dann kriegst du diesen geheimnisvollen Wasserdampf ab. Den Dampf des Heiligen Geistes, die Wolke der Herrlichkeit, Halleluja. Die seinerzeit im Alten Testament den Tempel erfüllt hat. So sehr erfüllt hat, dass die Priester gar nicht mehr reingehen konnten. So eine Herrlichkeit will der Herr in dich hineingeben. Nicht in dein Haus, sondern in dich, in dein Herz, Halleluja. Und Rauch ist natürlich dann eben Gericht. So, der Herr gibt beides hier jetzt in der Gemeindezeit. Wenn Leute ihm nachfolgen, segnet er sie. Wenn Leute sich ihm verweigern, ja, dann kommt irgendwann früher oder später Gericht. Diese beiden Sachen, die laufen nebeneinander. Die einen werden gerichtet, die anderen werden gesegnet. Es liegt nicht an Gott. Joel sagt, in den letzten Tagen gebe ich meinen Geist, also will ich meinen Geist ausgießen. Wenn damals die letzten Tage waren, meine Damen und Herren, dann sind jetzt die allerletzten Tage. Okay, die Verheißung gilt dazu immer noch, bis zum heutigen Tag. Amen. Jetzt sagst du, ja, Pastor, das klingt ja alles ganz interessant. Hätte ich auch gern so einen Turbo zugeschaltet, dass es auf der Arbeit besser läuft, dass ich meine Probleme leichter löse, ich hätte das gern. Wie bekomme ich das? Ganz einfach dadurch, dass du darum bittest. Lass mich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie mir das gegangen ist seinerzeit, um darauf hinzuführen, dass du da merkst, wie das bei dir gehen kann. Also, ich war ziemlich unterwegs in der Drogenszene seinerzeit. Und dann haben sich einige aus dieser Szene bekehrt zu Jesus. Weil irgendwo auf dem Land ein amerikanischer Prediger kam, der das Evangelium gepredigt hat, so wie wir es hören. Und die haben sich bei dem bekehrt. Und die haben dann davon geredet, bist du schon geisterfüllt? Also untereinander. Und ich habe mir gedacht, geisterfüllt, wovon reden die plötzlich? Über Jesus und Halleluja und so. Und ich habe mir gedacht, ihr spinnet jetzt völlig. Nein, aber ich werde für mich beten lassen das nächste Mal. Und ich habe mir gedacht, also, da mache ich nicht mit. Ja, also, ich lasse das nicht mit mir machen, weil das alles fremd war für mich. Und dann haben sie mich mal mitgeschleppt zu so einer Versammlung. Und da saß ich dann und habe mir das angehört. Ich habe mir gedacht, ja genau, kommt ja in der Bibel vor. Na, du siehst in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Kapitel 8, Kapitel 10. In Kapitel 9 wird Paulus erfüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter und so fort. Kapitel 10, Kapitel 19, alle in der Bibel werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Will ich also auch haben. Dann saß ich bei mir im Garten, also in meinem Elternhaus im Garten, zwar nicht mein Garten, sondern deine Ehre. Ich saß also da und habe gesagt, oh Gott, ich sehe das in der Bibel und ich hätte es jetzt gern. Ich bitte dich jetzt also um die Taufe im Heiligen Geist. Wisst ihr, was passiert ist? Genau nichts. Warum? Weil ich es nicht ergriffen habe im Glauben. Ich habe nicht gesagt, danke, dass ich es jetzt habe. Ich habe darauf gewartet, dass sich da jetzt irgendwie was tut. Hat sich aber nichts getan. Habe ich mir gedacht, naja, gut. Bin dann das nächste Mal, als der Prediger wieder da war, mit in diese Kirche, es war eine evangelisch-lutherische Landeskirche, im Mittelfränkischen. Und da hat er hinterher gemeint, wer möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe haben? Meine Hand war oben. Und dann sind wir alle in die Sakristei gegangen. Sakristei ist ein heiliges Ort für Büro. Und wir saßen dann in dem alten Gemäuer dieses heiligen, in dieser heiligen Kirche da, also an der Mauer entlang, ja, also so im Quadrat quasi. Und der Prediger und seine Frau sind von einem zum anderen gegangen und haben denen die Hände aufgelegt und hat eben um die Geistestaufe gebeten. Und dann kamen sie zu mir. Und dann haben sie mir die Hände aufgelegt. Und dann habe ich gedacht, ein Wasserfall stürzt in mich hinein, muss ich wirklich so sagen. Ich war total verdutzt, ich habe gedacht, was ist denn das? Und irgendwann hat der Prediger dann gemeint, jetzt red mal, mach mal den Mund auf, weil ihr wollt weiterziehen, ja, zum Nächsten. Und ich habe dazu nichts gesagt und habe angefangen zu reden, in Sprachen zu reden. Also war wirklich kein Zweifel, ich bin jetzt erfüllt mit dem Geist Gottes. Es war ein Gefühl der Leichtigkeit plötzlich da. Warum? Naja, der Rahmen hat es wahrscheinlich gemacht für mich, rein psychologisch. Der Rahmen hat es gemacht, dass ich das empfangen konnte. Im Garten war ich allein daheim und da waren wir jetzt plötzlich zu mehreren. Und wo viele eins sind im Herrn, da hat ja der Herr den Segen hin verheißen und überhaupt, ja. Und da ist es also dann gewesen, da hat es funktioniert. Und dann bin ich also leicht beschwipst, ja, wieder rausgegangen aus der Sakristei und rüber ins Gemeindehaus. Und ich habe die Bibel aufgemacht, habe angefangen, sie zu lesen. Die hat auf eine andere Art und Weise zu mir geredet. Vorher, wenn ich die Bibel aufgemacht habe, war das so, wie wenn du in alten Gemäuern, in alten Ruinen herumläufst, so museumsmäßig. Und jetzt plötzlich waren diese alten Ruinen da erfüllt mit Leben. Plötzlich war da überhaupt nichts mehr Ruine, sondern das war alles lebendig. Es war lebendig. Ich habe mir gedacht, schau mal, was da steht. Ich habe das anders verstanden. Es hat mehr zu mir gesprochen. Und dann, kein Witz, habe ich das Ding zugemacht und habe angefangen zu predigen. Einfach so, kam aus mir raus. Irgendeine Weisheit kam aus mir raus. Frage nicht mehr welche, aber irgendwas war es, wo ich mir gedacht habe, das ist so gut, das muss ich jetzt mitteilen. Also die Phase habe ich bis jetzt noch nicht überwunden. Ja? Ich stehe also da und fange an zu reden und was zu erklären. Und der Witz ist der, die standen da und haben zugehört. Ich habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt wieder weitermachen und aufhören. Aber ich habe gemerkt, da hat sich was getan. Plötzlich hat es geklickt und es war was da, was Gutes, was vorher nicht da war. Und ich sage euch, diese Geistestaufe und diese Gaben und so weiter, die mir seinerzeit verabreicht worden sind durch den Geist Gottes, die haben mich dazu hingebracht, dass wir heute eine Gemeinde haben. Dass wir eine Online-Gemeinde haben, in der einige Leute zuschauen. Und wie Botschaften bzw. halt Mitteilungen, das was weiß ich, was für Länder Brasilien und sonst woher bekommen. Ein Opfer aus Seattle in Washington zugeschickt bekommen und solche Sachen. Also es ist phänomenal. Du kannst es vergessen, dass das irgendwie aus menschlicher Kraft oder so heraus entsteht. Da hast du gar nicht die Hand drauf. Das kannst du so gar nicht manipulieren, dass es was wird. Und es wird auch nur dann was, wenn der Herr das freischaltet. Und man freut sich dann umso mehr, ja, wenn es also dann mal endlich soweit ist. Halleluja. Amen. Es gibt dann noch Geistesgaben. Es gibt in der Bibel 10 Geistesgaben. Nicht nur 9, wie oft gelehrt wird, sondern es sind 10. Aber die schauen wir uns vielleicht nächste Woche an. Denn der Herr möchte, dass die auch wirksam werden in deinem Leben. Das sind übernatürliche Geistesgaben, die du nicht irgendwie durch Bildung, durch Lehre, durch Ausbildung, durch akademisches Wissen irgendwie erlangen kannst. Sondern das sind übernatürliche Zuteilungen. Und ich muss meinen Herrn, also vor meinem Herrn gehen und das prüfen, aber ich habe es auf dem Herzen, euch das mitzuteilen. Wir müssen drüber reden. Nur dann, wenn diese Sachen gepredigt werden, können sie geglaubt werden. Und nur dann, wenn sie geglaubt werden, können sie sich manifestieren. Das ist das Geheimnis des Kerygmas, heißt es. Kerygma heißt Verkündigung. Wenn du das Wort Gottes verkündigst, dann macht sich die Kraft frei im Herzen der Hörer, das, was gepredigt wurde, wahr werden zu lassen. Jesus sagt, na, ihr hört das Wort, der Sämann sät das Wort und dann wächst es im Herzen ganz von selber heran. Erst der Halm, dann die Ähre, dann der volle Weizen in der Ähre und plötzlich hast du eine Gebetserhörung auf dem Gebiet, auf dem du so gekämpft hast. Plötzlich ist es einfach da, plötzlich hast du es. Und heute ist dein Tag, wenn du erfüllt werden möchtest mit dem Geist Gottes. Oder neu erfüllt werden möchtest mit dem Geist Gottes. Halleluja. Vielleicht beten wir noch für diejenigen, die von außerhalb zuschauen, überhaupt um die neue Geburt. Lad Jesus in dein Leben ein, erst dann kriegst auch du den Geist Gottes. Vorher ist da natürlich nichts. So lasst uns miteinander beten und Jesus in unser Herz einladen. Amen. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Und jetzt bist du bereit für die Geistestaufe. Wenn du jetzt dein persönliches Pfingsten erleben möchtest, die Geistestaufe erleben möchtest, dann sei so gut, oder neu erfüllt werden möchtest, dann bitte sei so gut, steh auf. Lass uns alle, die das betrifft, die das haben wollen, aufstehen. Ja. Der Herr schaltet dann einen Turbo zu. Der Herr wird dir eine neue Erfüllung geben. Heb mal deine Hand hoch oder am besten mal alle beide. Und wir beten miteinander. Halleluja. Vater, wir stehen in deiner Gegenwart heute Morgen. Und in der Gegenwart deines Geistes, der um die Erde geht und nach offenen Herzen sucht. Herr, wir sind hier, wir sind heute offen. Und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du uns erfüllst. Vater, fall mit deinem Feuer frisch und neu auf uns und erfülle uns. Gib uns deine Gebetssprache, Vater, jedem Einzelnen. Und setz dein Feuer in uns frei. Sag mal mit mir, Herr, erfülle mich. Ich empfange jetzt. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Halleluja. Und sagst, danke, Herr. Und dann beginnst du in Sprachen zu reden. Richtig schön laut, dass du dich selber hören kannst.